Später ist aus einem Buch vom Algin sogar ein Film gemacht worden. Der wurde dann auch in Koblenz aufgeführt. Da sind mein Vater und ich und noch 5 Leute aus dem Dorf extra deswegen hingefahren. Wir hatten im Kino so richtig das Gefühl, als wenn das Kino dem Algin gehörte und als wenn ihm die ganzen Schauspieler gehörten und als wenn er überhaupt alles gemacht hätte. Auch die kleinen Glühlampen von den Platzanweiserinnen. Auf den Plakaten draußen stand groß und deutlich: Schatten ohne Sonne, nach dem bekannten Roman von Algin Moder. Wir haben eigentlich gar nicht nachgedacht, ob der Film uns gefällt. Wir haben uns gefreut und waren sehr stolz, besonders mein Vater. Er hat nichts gesagt, aber man konnte seinen Stolz merken, weil er uns alle hinterher ins Königsbacher Bräu einlud und großzügig ausgab. Das Buch legte er später auf den kleinen Tisch neben der Theke, wo auch die Zeitungen immer hingelegt werden. Alle Gäste sollten es sehen. Und eine Zeitung, in der eine Fotografie vom Algin gedruckt war und eine Kritik über ihn, wurde wunderbar und teuer eingerahmt und in der Gaststube über das Sofa gehängt. Der Algin schickte Anzüge, Kleider, wollene Westen und teuren Cognac für den Vater, denn der versteht was von Getränken. Der Vater schickte dem Algin den größten Lachs, den er im Elsbach fing, und die besten Jahrgänge von unserem Wein. Die Leute im Dorf beneideten uns alle um den Algin. Und der alte Forstmeister sagte sogar: Moda, Sie können stolz sein. Ihr Junge hat es zu etwas gebracht. Vielleicht wäre mein Vater noch stolzer gewesen, wenn der Algin es zum General gebracht hätte. Denn mein Vater war damals alter Stahlhelmer. Aber es lag wohl an der Zeit, dass der Algin kein General werden konnte. Darum musste mein Vater sich damit begnügen, dass in den Zeitungen so großartige Dinge über den Algin richtiggehend gedruckt standen. Und mein Vater war auch zufrieden und stolz. Er hat sich sogar geärgert und gegen den Pfarrer Bender ausgesprochen, der als einziger im Dorf Algins Buch gelesen hat und gesagt, Gott habe den Algin reich beschenkt und reich begabt. Es sei ein schlechter Dank, den Geber zu verleugnen. Jetzt sitzt der Pfarrer Bender in Schutzhaft, weil er den Jungen vom Ortsvorsteher verprügelt hat, weil der sich an die Kirche gestellt hatte, statt an einen Baum oder aufs Klosett. Der Junge hat eine große Stellung in der Hitlerjugend und sein Vater ist außer Ortsvorsteher alter Kämpfer und Truppführer. Das Buch vom Algin liegt nicht mehr auf dem Tisch neben der Theke, weil die Nationalsozialisten es auf eine schwarze Liste gesetzt haben. Es ist nämlich zersetzend und vergeht sich an dem elementaren Aufbauwillen des Dritten Reiches. Das hat die nationalsozialistische Zeitung in Koblenz geschrieben. Mein Vater war zuerst nicht Nationalsozialist, aber er war für einen elementaren Aufbauwillen. Er musste auch auf die Gäste Rücksicht nehmen. Und darum hat er das Bild des Führers über das Sofa gehängt, statt der eingerahmten Kritik vom Algin. Und es ärgerte meinen Vater, dass der Algin verbotene Bücher geschrieben hat, nachdem er ihn für teures Geld so viel hatte lernen lassen. Schließlich meinte der Vater, dass man den Führer hochachten müsse und auch die Hoheitszeichen und dass der Gastwirt Siegebrecht es sich selbst zuzuschreiben habe, wenn er ins Konzentrationslager gekommen sei. Dieser Siegebrecht kann ungeheuer viel vertragen, aber er säuft noch mehr. Und da hat er in besoffenem Zustand mal auf den Boden von seinem Klosett ein Hakenkreuz gemalt. Und als ihn in der Gaststube der Lamberts Pitter fragte, was das bedeuten solle, hat er geantwortet, brüllend und laut, dass die Arschlöcher sehen, was sie gewählt haben. Sowas kann natürlich nicht gut gehen. Jedenfalls hatte der Algin es zu etwas gebracht. Das musste jeder einsehen. Ich dachte, es müsse wunderbar sein und wäre wahnsinnig gern auch so leuchtend aufgestiegen. Jetzt möchte ich das eigentlich nicht mehr gern, weil ja doch alles schnell kaputt geht und man noch nie viel Spaß an allem hat auf die Dauer. Als der Algin berühmt wurde, wollte er sich was aufbauen. Jetzt leidet er unter seinem Aufbau und er ist ihm eine Last, von der er nicht mehr loskommt. Weil die neue Regierung ein Buch vom Algin verboten hat, muss er sich einwandfrei benehmen beim Schreiben und verdient nicht mehr viel. Sein ganzes Leben und seine ganze Arbeit, von morgens bis abends, ist nur noch für die Wohnung und für die Möbel. Als er berühmt wurde, hat er sich eine Wohnung gemietet mit großen, schönen Zimmern an der Bockenheimer Landstraße, wo von früher her immer die teuersten Leute wohnten und wo im Frühling die schönen, reichen Magnolienbäume in den Vorgärten blühen. Dann hat er Algin die Liska geheiratet, weil sie so groß und schön ist, dass selbst Frauen, die sie nicht mögen, von ihr sagen, sie stellt immerhin was vor. Und er hat sie geheiratet, weil sie ihn bewunderte als einen dichtenden Gott und weil eine Frau zum Aufbau gehört wie eine Wohnung. Die Wohnung wurde eingerichtet mit teuren Teppichen und Kissen und mit so niedrigen Möbeln, bei denen denkt man immer, in einem kalten Winter seien die Tisch- und Stuhlbeine abgesägt worden und im Ofen verfeuert, obwohl die Wohnung Zentralheizung hat. Die Wände sind teilweise ausgehöhlt, damit man Bücher reinstellen kann. Diese Wohnung war für den Algin eine großartige Theatervorstellung, die er aufführte. Leute sollten da reingehen und klatschen und wissen, dass der Algin eine Hauptrolle spielt. Der Algin ist nicht mehr glücklich. Die Liska ist nicht mehr glücklich. Ich liebe sie beide. Als ich zu ihnen kam, haben sie mir sofort ein Zimmer gegeben und Essen. Jetzt besorge ich ihnen den ganzen Haushalt. Die Liska kann ja nur Unordnung machen und Stofftiere. In Berlin hat sie früher Kunstgewerbe gemacht und jetzt macht sie es auch. Sie verdient sogar etwas Geld damit. Die Stofftiere sind dumm und verrückt, aber zum Lachen und gern haben. Jetzt bestellt der Herr Kulmbach schon wieder eine Runde Kirsch. Und ich muss morgen so wahnsinnig arbeiten, weil wir doch abends Liskas großes Fest haben. Heute Mittag holte die Gerti mich ab, weil sie sich eine rosa Bluse kaufen wollte. Und ich sollte sagen im Laden, welche ihr am besten stehe. Sogar die Liska findet nämlich, ich habe einen guten Geschmack in Bezug auf Kleidung. Und alle wollen Pullover von mir gestrickt haben. Ich kann sowas auch wirklich schnell und gut stricken. Wenn ich vielleicht doch mal den Franz heirate, kann ich uns damit immer noch etwas Geld verdienen. Aber ich habe hier in Frankfurt ganz anderen Umgang bekommen, als der Franz ihn gewohnt ist. Ich verkehre hier mit feinen und reichen und intelligenten Leuten. Franz könnte gar nicht sprechen mit ihnen. Also wir waren unterwegs wegen der Bluse, Gerti und ich. Wir guckten uns die Geschäfte an in der Goethestraße und auf der Zeil. Dann meinte die Gerti, wir sollen erst mal Kaffee trinken gehen in dem Café am Rossmarkt. Das taten wir auch. In dieses Café gehen manchmal auch Juden, weil kein Schild dran ist, Juden unerwünscht, was sonst fast an jedem Lokal ist. Die besseren Juden bleiben ja überhaupt meistens in ihren Wohnungen. Um mal auszugehen und sich zu zeigen und andere zu sehen, haben sie noch 3 Cafés in Frankfurt. Es sind die schönsten Cafés. Und es ist traurig für die Arier, dass sie Angst haben müssen, auch dort zu sitzen. Sie müssen fürchten, dass der Stürmer dann von ihnen schreibt, sie seien Judenknechte. Und wenn sie dann Beamte sind, werden sie entlassen. Nur einzelne mutige Arier wagen sich dahin, wenn sie keine Stellung zu verlieren haben. In das Café am Rossmarkt wagen sich wiederum vereinzelte mutige Juden. Sie trinken helles Bier, das ihnen nicht schmeckt, um unauffällig und arisch zu wirken, wogegen gerade in diesem Café die Arier kein Bier trinken. Die Gerti meinte, wir sollen einen Wermut zum Kaffee trinken. Und dann noch einen, sie werde mich einladen. Immerzu sah sie nach der Tür, der Hals musste ihr wehtun vor lauter Drehen. Sie hoffte, der Dieter Aaron werde kommen. Ich habe Gerti schon oft gesagt, mach dich nicht unglücklich, Gerti, und den Dieter dazu. Der ist nämlich so etwas wie ein Mischling erster Klasse oder dritter Klasse. Ich kann nicht klug aus diesen Benennungen werden. Jedenfalls darf die Gerti nichts mit ihm zu tun haben, weil doch Rassengesetze sind. Und wenn die Gerti auch nur einfach mit dem Dieter zusammensitzt, in der Ecke von einem Café, und sie drücken sich mal die Hände, dann können sie gleich schwer bestraft werden wegen Erregung des Volksempfindens. Aber was macht einem Mädchen schon ein Gesetz aus, wenn es Lust hat auf einen Mann? Und wenn ein Mann Lust hat auf ein Mädchen, dann kann der Henker mit dem Beil hinter ihm stehen. Dem Mann ist alles egal außer dem einen. Aber wenn das vorbei ist, ist ihm natürlich nicht mehr alles egal. Man sollte gar nicht meinen, dass der Dieter Aaron ein verbotener Mischling ist. Er ist höflich, nett und jung, mit runden, sanften, braunen Plüschaugen. Sehr energisch und tüchtig ist er nie gewesen, und sein Vater war nie glücklich über ihn. Der alte Aaron ist tüchtig und reich, mit einer prächtigen, verzierten Villa, einschließlich Garage. Er verkauft Gardinen und Möbelstoffe an andere Länder. Gerti sagt, das sei Export. Und Export darf man machen, es ist nicht verboten. Darum hat der alte Aaron keine Schwierigkeiten mit seinem Geschäft, trotzdem er vollkommener Jude ist. Er will aber nicht, dass man behauptet, er sei Jude und sagt, er sei kein Jude, sondern Nicht-Arier. Manchmal bin ich mit dem Algin und der Liska eingeladen bei den Aarons. Der Algin kriegt dann immer Krach mit dem Alten, weil der Algin gegen die Nationalsozialisten ist und der alte Aaron nicht. Der findet, die Nazis haben Ordnung geschaffen in deutschem Sinne und ihn vor den Kommunisten gerettet. Die hätten ihm alles fortgenommen. In den großen, teuren Hotels werde er nie angepöbelt, sondern zuvorkommend behandelt. Auf dem Finanzamt biete man ihm sogar einen Stuhl an. Es gebe sehr minderwertiges Gesindel unter den Juden. Er könne den Antisemitismus begreifen. Und unter den Militärs seien prächtige Kerls zur Augenweide. Die Frau Aaron ist keine Jüdin. Sie ist trocken und hart wie altes Stroh und herrscht über ihren Mann. Durch diese unjüdische Frau ist der junge Aaron ein Mischling. Seine Mutter liebt ihn so wahnsinnig, dass es fast schon unanständig ist. Der Dieter liebt die Gerti, aber vor seiner Mutter hat er schreckliche Angst. Früher hat er in einer chemischen Fabrik gearbeitet, durch mühsame und kostspielige Vermittlung seines Vaters. Das darf er heute nicht mehr. Was aus ihm wird, weiß man noch nicht. Vorläufig fährt er seinen Vater im Auto zu geschäftlichen Besprechungen und den Dobermann führt er an Bäume. Im Übrigen sucht er nach Gerti und Gerti sucht nach ihm. Da sitzen die beiden in einem Lokal und sehen sich an. Die Luft um sie zittert richtig vor Verliebtheit. Alle Leute im Lokal müssen es merken, es kann nicht gut gehen. Sie leben nur und machen zittrige Luft und überlegen nicht, was aus ihnen werden soll. Gerti denkt, der liebe Gott wird schon helfen, weil sie so schön ist und der liebe Gott ist männlich. Der Dieter denkt abwechselnd, was seine Mutter denkt und was die Gerti denkt. Außerdem hat er noch Angst vor seinem Vater. Manchmal wollen Gerti und Dieter sich was ausdenken für die Zukunft. Aber dann sehen sie sich in die Augen und alle ihre Gedanken verfliegen. Manchmal gehe ich mit ihnen, damit der Eindruck im Lokal ungefährlicher ist. Gern tue ich das nicht und komme mir immer ganz blödsinnig vor. Ich möchte heulen vor Angst. Hübsch und nett sind die beiden. Vielleicht müssen sie morgen ins Zuchthaus. Warum sind sie so wahnsinnig? Ich verstehe das nicht. Andere tanzen, sie dürfen nicht tanzen. Aus dem Radio spielt Geigenmusik, so weich wie ein Bett. Im Wein schimmert buntes Licht. Er ist sauer, aber man trinkt heiße, bunte Strahlen. Ich bekomme Sehnsucht nach Franz. Und überhaupt, Gertis Stimme wird klein und zerbrochen. Der Wirt guckt immer zu rüber. Vielleicht kennt er die Gerti durch ihr Geschäft und zeigt sie morgen an. Der Dieter ist auch bekannt in Frankfurt durch seinen Vater. Am Nebentisch sitzen Leute mit PG-Abzeichen. Lieber Gott, man muss fort aus diesem Lokal. Ein anderes Lokal muss gefunden werden und wieder ein anderes. Und einmal wird's schlimm werden. Vielleicht würden die beiden sich nicht so lieben, wenn sie dürften. Aber es gibt ja nichts Idiotischeres, als darüber nachzudenken, warum sich Menschen lieben, wenn sie sich nun mal lieben. Als wir nun heute Nachmittag im Rossmarkt-Café saßen, die Gerti und ich, dachte sie, der Dieter werde vielleicht kommen, weil sie schon ein paar Mal nachmittags um die gleiche Zeit mit ihm dort war. Verabredet hatten sie sich nicht. Trotzdem hätte die Gerti fast geheult vor Wut, weil der Dieter nicht kam. Nun sieht sie ihn erst morgen wieder auf Liskas Fest, zu dem die Aarons auch eingeladen sind. Da müssen sie sich sehr in Acht nehmen vor den alten Aarons und vor der Betty Raff. Von den anderen Gästen halte ich auch nicht alle für ungefährlich. Die Gerti wollte noch einen Wermut trinken. Ganz tot und ausgelöscht sah sie auf einmal aus. Wie eben eine Frau aussieht, wenn sie gewartet hat, mit aller Kraft und aller Sehnsucht, und es war umsonst. Keine rosa Bluse wollte die Gerti mehr kaufen. Das Geld würde ihr jetzt doch nicht mehr reichen. Wir wollten nach Hause ohne Bluse. Es war 5 Uhr nachmittags. Am Opernplatz war ein Getummle von Menschen und Hakenkreuzfahnen und Tannengirlanden und SS-Leuten. Es herrschte ein Durcheinander von aufgeregten Vorbereitungen wie bei einer Weihnachtsbescherung wohlhabender Eltern mit mehreren Kindern. Man ist ja gewohnt, dass immer was los ist in Deutschland mit fieberhaften Feiern. Darum fragt man oft schon gar nicht mehr, warum eine Feier nun wieder ist mit Girlanden und Fahnen. Wir froren auf einmal und hatten es eilig, aber die SS wollte uns nicht über den Opernplatz zur Bockenheimer Landstraße lassen. Wir fragten, warum nicht und was denn los sei. Aber gerade die SS ist immer frech und tut sich so großartig. Trotzdem sie nichts anderes zu tun hatten, als dazustehen, diese SS-Leute, hatten sie keine Zeit, uns zu antworten. Vielleicht arbeiteten sie innerlich so wahnsinnig, dass sie nur mal verächtlich mit ihren militärischen Schultern zucken konnten. Gerti bekam gleich kohlschwarze Augen vor Wut. Ich kenne das an ihr, sie wird dann gefährlich und bringt sich selbst natürlich in die größte Gefahr. Darum fragte ich den einen SS nochmal so ganz süß wie ein Malzbonbon und voll Demut, als halte ich ihn für einen höchsten Beherrscher Deutschlands. Auf solche Weise wollen Männer ja von Mädchen behandelt sein. Da sagte der SS, um 8 Uhr komme der Führer durch die Mainzer Landstraße zum Opernhaus gefahren. Um auf die andere Seite zu kommen, müssten wir einen Umweg machen. Natürlich, der Führer kam. Dass ich das auch vergessen konnte, wo doch das Bärtchen Silias rein Durchbrecherin ist und die Frau Silias tagelang von nichts anderem redete. Es fing an zu regnen. Auf dem Opernplatz sammelten sich Menschen, immer mehr, immer mehr. Es sah gefährlich aus, als würden sie einander totdrücken. Alle wollten was sehen, manche wussten vielleicht noch nicht mal, was es zu sehen gab, trotzdem riskierten sie glatt ihr Leben. Vielleicht hat der Führer später gedacht, das Volk sei zusammengeströmt aus Liebe zu ihm. Aber als Führer wird er zu klug sein, um das zu glauben. Zum Karnevalszug in Köln kommen noch 1000-mal mehr Menschen und sitzen auf Laternen und höchsten Dächern und brechen Arme und Beine und alles. Es ist ihnen egal, weil es ihnen nämlich nur ein Sport ist und Stolz, einen Platz zu haben, von dem aus sie was sehen konnten und um glauben und sagen zu können, sie seien dabei gewesen. Feine Leute wollen ja auch immer bei was Feinem dabei gewesen sein, so bei Pressebällen und neuen Theaterstücken. Aber weil sie dafür viel Geld zahlen müssen, ist das Gedränge da meistens nicht so gefährlich wie bei den furchtbar vielen Volksmassen, die ja kein Geld haben und immer nur hin können, wo es nichts kostet. Wir kamen zur Mainzer Landstraße. Die war von oben bis unten eine dienstliche Kette von SA-Leuten, die an solchen wichtigen Tagen immer dicker aussehen als sonst. Meistens haben sie ja nichts Vernünftiges mehr zu tun und laufen etwas eingeschrumpft herum. Auch Kurt Pielmann und Herr Kulmbach leiden darunter, dass nun keine richtige Kampfzeit mehr sei. Aber heute durften sie eine wichtige Absperrungskette bilden. Das gab ihnen neues Leben. Gerti und ich wollten durch die Kette, andere Leute auch. Aber nur selten, von Zeit zu Zeit, durfte die Kette geöffnet werden wie eine Bahnschranke. Es schimpfte ein dünner, grauer Mann mit einem Fahrrad, dass man ihn nicht durchlasse, denn er hatte eine neue Stelle, endlich, und musste pünktlich sein. Durch Unpünktlichkeit konnte er Ärger und Schaden verursachen, und wenn seine Arbeitgeber auch einsehen würden, dass er nichts für die Verspätung konnte, so würden sie doch vielleicht böse sein mit ihm. Denn es ist ja fast immer so im Leben, wenn man einem Menschen Beschwerlichkeiten machte, bleibt was Dunkles und Fieses an einem kleben, ganz egal, ob man Schuld hatte oder nicht. »Seien Sie vernünftig, Mann«, sagte ein höherer SA-Mann zu dem dünnen Grauen und trank Kaffee aus seiner Feldflasche. »Meckern Sie nicht, seien Sie dem Führer dankbar, der so große Ideale hat.« »Ja, der Führer hat die Ideale. Und wir haben's Nachsehen.« Die Stimme des grauen Mannes zitterte. Man merkte, dass er mit den Nerven runter war. Die Leute, die ihn gehört hatten, wurden stumm vor Schreck. Der SA-Mann wurde rot und konnte nicht atmen. Der graue Mann sah wie mit einem Schlage ausgelöscht und in sich zerbrochen aus. Drei SA-Männer führten ihn fort. Er wehrte sich nicht. Das Fahrrad war auf den Boden gefallen. Die Leute standen im Kreis drumherum und guckten es stumm und aufgeregt an. Es glimmerte matt im Regen und sah staatsfeindlich aus. Keiner wagte es anzufassen. Nur eine dicke Dame machte ein wildes Gesicht, warf ihren Arm straff in die Luft zum Heilgruß, rief Pfui und trat mit dem Fuß gegen das Rad. Da traten noch mehr Frauen dagegen. Dann öffnete sich die Kette, wir konnten durch.